Wir beugen uns in deiner Gegenwart. Möge dein Wort uns regieren. Dein Geist sei unser Lehrer. Und deine große Herrlichkeit unser Herzensziel durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Den Predigttext, den haben wir heute schon gehört. Das war nämlich die Schriftlesung, weil es einfach so ein langer Text war. Aber weil ich ja jetzt Mama von zwei Kleinkindern bin, möchte ich mit euch eintauchen in das Thema des heutigen Gottesdienstes mit einem Kinderbuch. Und ich möchte euch daraus vorlesen. Steh auf, es gibt Frühstück. Das Wildschwein hat den Tisch gedeckt. Zwei Teller auf einem abgesägten Baum gleich am Ufer des Sees. Der See heißt bei Fuchs und Wildschwein auch gerne das Meer. Hier ist unser Meer. Das sagen sie nicht nur, weil es von allem genug hat. Fische, sauberes Wasser, ein Spiegelbild, sondern auch, weil es viel mehr ist, als sie brauchen. Das Leben am Meer ist ein Leben wie im Paradies. So war es schon immer und so soll es auch bleiben. Die beiden haben sich auf ihre Klappstühle gesetzt, essen frische Trüffelpuffer, trinken Tee und starren ins Wasser. Der Fuchs und das Wildschwein warten. Sie warten schon sehr lange. Und gerade als wir beginnen, diese Geschichte zu erzählen, sagt das Wildschwein, da, gleich schlüpft sie. Und der Fuchs antwortet, ja, und dann ist sie lebendig. Und morgen ist sie tot. Es ist so traurig. Das Wildschwein nimmt sich keinen zweiten Puffer. Es wendet sich ab und will gar nicht mehr hinsehen. Komm, wir gehen. Der Fuchs hat seinen Teller leer gegessen und schielt auf die Reste vom Wildschwein. Warum sollten wir gehen? Ich will sie nicht kennenlernen. Wenn ich sie kennenlerne und lieb gewinne, musst du weinen, wenn sie stirbt. Der Fuchs lächelt über seinen Freund und kratzt die Reste vom Teller. Er kennt das Gespräch, sie führen es öfter. Und wie immer an dieser Stelle legt der Fuchs dem Wildschwein die Pfote auf die Schulter und sagt, wer weint denn schon um eine Eintagsfliege? Und weil das Wildschwein schweigt, spricht der Fuchs aus, was schon immer wahr ist und richtig ist. Der Tod ist wie das Leben, unvermeidbar. Niemand weint über das Leben und deshalb sollte auch keiner über den Tod weinen. Damit ist alles gesagt. Der neue Tag sieht zwei Freunde auf Klappstühlen, die auf ihr Meer blicken, als würde sich dort ein großes Geheimnis verstecken. Und das tut es ja auch. Das Geheimnis kommt an Land. Eine Larve, erschöpft und unbesiegt, sucht einen starken Halm und klettert hinauf. Oben an der Spitze klammert sie sich fest, trocknet an der Luft und wird in den nächsten Minuten ihren Mantel ausziehen. Fuchs und Wildschwein sind gefesselt von den großen Augen des kleinen Wunders. Lautlos kauen sie auf Pufferresten und staunen über die Geduld des winzigen Tieres. Und dann dauert es nicht lange und sie erkennen, was es ist. Eine Eintagsfliege schält sich da aus dem Larvenkostüm und breitet Stück für Stück die Flügel aus. Ihr rundes Gesicht dreht sich nach rechts und links. Die Fliege struppelt ihre grünen Haare durch und wirft einen kurzen Blick ins Wasser, nur um zu sehen, wie hübsch sie geworden ist. Die Fliege schaut auf. Da sind zwei große, zwei Kerle auf Klappstühlen. Der Dicke von ihnen weint fast. Wer seid ihr denn? Ich bin der schlaue Fuchs und er ist ein fettes Schwein, sagt der schlaue Fuchs und zeigt auf das fette Schwein. Die Fliege zieht eine Sonnenbrille aus ihrer rosa Handtasche und setzt sie auf und legt den Kopf schief. Warum guckt ihr so traurig? Gucken wir traurig? Fragt das Schwein. Na klar, und wenn ihr weiter so traurig guckt, wird es regnen. Regen ist nicht gut für meine neugeborenen Flügel. Also, warum seid ihr traurig? Ich sorge mich nur um den Fuchs, ruft das Wildschwein und schweigt. Zum Glück oder Unglück, wer kann das schon sagen? Echt? Was hat er denn? Der Fuchs kratzt sich am Kinn. Ja, was hat er denn? Das Wildschwein zögert. Was hat er denn? Das Wildschwein überlegt, er hat nicht mehr lange zu leben. Der Fuchs? Füchse leben hierzulande nur einen Tag. Ach, und heute ist dieser Tag sein letzter. Ja, das ist ja furchtbar, grauenhaft. Der Fuchs kann es selbst kaum glauben. Jetzt beginnen auch die Augen der Fliege zu glänzen. Ein einziger Tag, du armer Schatz, das ist ja entsetzlich. Die Fliege zittert. Da ist sie also. Die Wahrheit. Ach je, entschuldigt, ich muss weinen. Diese Tränen rühren das Wildschwein nur noch mehr. Himmel, diese Niedlichkeit. Brutal, du bist heute geboren und sollst schon sterben. Aber du musst nicht weinen, Fuchs. Ich weine nicht. Stimmt, du bist wahnsinnig tapfer. Ich habe ja gedacht, es ist was mit dem Schwein, aber wie du das wegsteckst, seit wann weißt du es? Hätte das Schwein mich nicht erinnert, hätte ich es glatt vergessen, sagt der Fuchs und lügt weiter. Was soll er auch tun? Wer einmal auf der Lügenrutsche sitzt, kann keine Tasse Kaffee halten. Das Wildschwein legt seinen Arm um den Fuchs. Gleich heute Morgen nach seiner Geburt haben wir es erfahren. Seitdem stütze ich ihn in seiner Trauer. Ja, das ist gut. Man muss ihn stützen. Die kleine Fliege hat einen Plan. Die Nase ist sauber, die Augen geputzt. Das junge Ding weiß, was in Fällen entsetzlicher Wahrheit zu tun ist. Man muss etwas bewegen. Die Trauer, die Lähmung, den Schreck, alles muss zur Seite geschoben werden und durch etwas Besseres ersetzt werden. Gehen wir an die Arbeit. Welche Arbeit? Na, machen wir ihn glücklich. Es ist eine herzzerreißende Geschichte von zwei Freunden, die eine Eintagsfliege auf ihrem einzigen Lebenstag quasi auf dem Weg zum Sterben begleiten. Und weil sie es nicht übers Herz bringen, ihr zu sagen, dass sie nur einen Tag lebt, tischen sie ihr anstattdessen eine Lüge auf. Nämlich, dass es der Fuchs ist, der nicht mehr lange zu leben hat. Getragen von dieser Lüge erlebt die Eintagsfliege einen Tag des Glücks. Und man versucht halt, alles Glück dieser Welt in nur einen Tag hineinzupressen. Und ich habe die Geschichte zum Einstieg gewählt, weil ich denke, die ist aus dem Leben gegriffen. Am Anfang ist es ja so, dass der gewisse Tod der Eintagsfliege eigentlich dazu führt, dass Fuchs und Wildschwein gleich gar nichts mit der Fliege zu tun haben wollen. Sie wollen sich ihr Paradies nicht nehmen lassen. Und später entscheiden sie sich dazu, die Eintagsfliege mit der Realität des Todes nicht zu konfrontieren. Und angesichts dieser entsetzlichen Wahrheit, wie sie es hier nennen, wählen sie schließlich den Weg der Ablenkung. Sie spielen Schule, heiraten, Hühner jagen, Kinder kriegen. Aber sie denken nicht über den Tod nach. Die Gefahr, dass Menschen sich im Angesicht des Todes ablenken und ihren eigenen Tod ausblenden, den hat es immer schon gegeben. Wir haben das im Psalm 90 gerade schon gesprochen. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden, betet da der Psalmist. Was heißt das? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Ich habe eine kleine Frage an euch. Gibt es jemanden von euch, der anfängt, ein Buch zu lesen, mittendrin stoppt, dann erst das Ende liest und dann wieder weiterliest? Mal Handzeichen. Gibt es da jemanden, der sowas macht? Ja, doch, ein paar sehe ich. Warum? Warum würde man sowas machen? Also ich kann euch sagen, warum er sowas macht, obwohl der Thomas, der schimpft mich immer, weil der sagt, da geht er die ganze Spannung flöten. Aber ich halte diese Spannung oft nicht aus. Ich muss wissen, wie es zu Ende geht, weil ich dann das Dazwischen des Buches viel mehr genießen kann. Das Wissen um das Ende hat Einfluss darauf, wie ich das Dazwischen des Buches lese. Und ich glaube, so ist es auch in unserem Leben. Das Wissen um das Ende hat Einfluss darauf, wie wir die Zeit bis zu unserem Ende verbringen und wie wir sie sehen. Zum Beispiel hat das Einfluss auf unsere Prioritäten. Was ist mir im Leben wirklich wichtig? Wie ich meine Zeit einteile? Was ich alles im Leben gesehen und erlebt oder erreicht haben möchte? Oder eben auch nicht, sondern vielleicht lieber investiert haben möchte in Beziehungen und Nächstenliebe. Wie schaut es da bei dir aus? Hast du vor Augen stehen, dass du sterben wirst? Später oder vielleicht sogar früher als gedacht? Das ist ein bisschen eine brutale Frage, gell? Aber ich denke, das Bewusstsein des Endes ist wichtig für jeden Menschen. Egal, ob du Christ bist oder nicht. Aber warum machen wir das eigentlich nicht? Warum halten wir uns dieses Bewusstsein und das Ende unseres Lebens nicht ständig vor Augen? Das wäre doch ein klasse Realitätscheck. Ich glaube, der Grund dafür liegt darin, dass der Tod einfach kein schöner Ausblick ist. Es ist ja landläufig nicht gerade das, was man als Happy End bezeichnen würde, sondern der Tod ist ja eher das, wovor wir Angst haben. Aber was wäre, wenn am Ende unseres Lebens nicht der Tod stehen würde? Was wäre, wenn da kein dramatisches Ende auf uns wartet, sondern ein echtes Happy End? Ähnlich wie bei Lazarus, von dem wir in der Schriftlesung gehört haben. Jesus sagt in Vers 4 von unserem Text, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod. Also wer nochmal schauen will, Johannes 11, gell? Am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Über diese Aussage Jesu kann man voll schnell hinweglesen. Aber in den Ohren einer frommen Jüdin oder eines frommen Juden war so eine Aussage eigentlich ungeheuerlich. Denn keiner konnte einfach so Zeuge der Herrlichkeit Gottes werden. Die Herrlichkeit Gottes war genau genommen etwas, das dem Menschen durch den Sündenfall abhanden gekommen ist. Nur wenige Menschen durften die Herrlichkeit Gottes sehen. Zum Beispiel Mose oder der hohe Priester, der einmal im Jahr in das Allerheiligste des Tempels gehen durfte. Im Bundeszelt und dann auch später im Tempel war das Allerheiligste der Ort, wo der Name Gottes wohnte und auch die Herrlichkeitswolke. Shechina heißt das im Hebräischen. Aber dieses Allerheiligste, das war getrennt vom Rest des Heiligtums und auch im Grunde getrennt vom Rest der Welt, nämlich durch einen dicken Vorhang, der bestickt war mit Cherubim. Einmal im Jahr durfte der hohe Priester ins Allerheiligste gehen. Und dann musste er aber auch gleichzeitig so viel Weihrauch schwenken, dass er durch den Rauch gar nicht erst sehen konnte, was ihn vielleicht den Tod bringen konnte. Denn das war für Normalsterbliche die Konsequenz, wenn sie mit der Herrlichkeit Gottes konfrontiert waren. Der Tod. Als das Volk Israel am Berg Sinai die 10 Gebote empfing, da hat sich die Herrlichkeitswolke von Gott auf der Spitze des Berges niedergelassen. Aber es gab klare Anweisungen von Gott. Jeder, der sich diesem Berg nähern würde, würde sterben. Und als der Prophet Jesaja in seiner Berufungsvision einen kurzen Blick auf die Herrlichkeit Gottes erhaschen darf, da ruft er, wehe mir, ich vergehe. Oder wenn man es wirklich aus dem Hebräischen übersetzt, wehe mir, ich werde vernichtet. Mit der Herrlichkeit Gottes war nicht zu spaßen. Und nun sagt Jesus in Bezug auf Lazarus, dass am Ende seiner Krankheit nicht der Tod stehen würde, sondern die Menschen Zeugen der Herrlichkeit Gottes werden würden. Wie kann Jesus sowas sagen? Er kann das sagen, weil er derjenige ist, der das Prinzip sofortiger Tod bei der Begegnung mit Gottes Herrlichkeit aufheben kann. Der Grund für den Tod bei der Begegnung mit Gottes Herrlichkeit war die Sünde des Menschen. Wir haben das auch am Anfang gebetet. Im Psalm 90, ja, wir vergehen durch deinen Grimm, wir erschrecken, wenn uns dein Zorn trifft. Weil dein Zorn auf uns lastet, schwinden unsere Tage dahin. Also das ist der Hintergrund dafür, alttestamentlich gedacht. Wir sterben aufgrund unserer Sünde. Deswegen war es auch so, dass hinter diesen Vorhang im Allerheiligsten kein Sünder hinein durfte. Die Herrlichkeit Gottes blieb hinter dem Vorhang. Im Grunde kann man sagen, alttestamentlich gedacht, Sünde und Gottes Herrlichkeit, die können nicht nebeneinander stehen. Das sind wie zwei gleichgepolte Magnete, die stoßen sich immer wieder ab und die kommen einfach nicht zusammen. Aber damit der Zugang zur Herrlichkeit Gottes den Menschen nicht ewig verwehrt bleibt, hat Jesus mit uns die Pole vertauscht. Er hat unsere Sünde auf sich genommen und hat uns seine Herrlichkeit geschenkt. Er war nämlich übrigens der Einzige außer Gott, der im Besitz dieser Herrlichkeit war, weil er selbst ein Leben lang sündlos geblieben ist. Jesu Sündlosigkeit hat dazu geführt, dass an seinem Lebensende nicht der Tod stehen musste, sondern er vom Tod auferweckt wurde und dann auch die Kraft hatte, andere vom Tod aufzuwecken. So, es war ein komplexer Zusammenhang. Wir atmen kurz durch und gehen in die Frage hinein, was bedeutet das denn jetzt praktisch für unser Leben? Dass am Ende des Lebens nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes steht. Zunächst einmal hat die Kraft der Herrlichkeit Gottes ganz unmittelbare irdische Konsequenzen, nämlich für die Martha und auch für die Maria und auch für die Umherstehenden. Zu Martha sagt Jesus in Vers 25, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und diese Aussage Jesu ist zunächst einmal auf die Gegenwart gemünzt. Sie betrifft Maria in ihrem Hier und Jetzt. Die Auferstehung ihres Bruders, das ist kein Ereignis, das in irgendeiner fernen Zukunft auf sie wartet. Das erst am jüngsten Tage im Zusammenhang mit dem Endgericht stattfinden wird. Das war nämlich die jüdische Auferstehungshoffnung zur damaligen Zeit. Ein paar haben nicht daran geglaubt, die Sadduzäer zum Beispiel, aber im Großen und Ganzen kann man das sagen. Die Auferstehung von Lazarus ist ein Ereignis, das im Hier und Jetzt stattfindet für Martha und Maria und die Anwesenden. Martha wird nicht vertröstet auf irgendeine ferne Zukunft. Sie darf jetzt ihren Bruder wiedersehen. Genau genommen erlebt Martha einen Hereinbruch der Zukunft in die Gegenwart. Die Auferstehung der Gerechten, die am Tag des jüngsten Gerichts stattfinden soll, wird bei Lazarus vorgezogen. Natürlich, das handelt sich nicht um denselben Vorgang. Die Auferstehung der Gerechten am Tag des jüngsten Gerichts und die Auferweckung von Lazarus, das sind zwei verschiedene Sachen. Denn Lazarus wird auferweckt, um am Ende doch wieder zu sterben. Es handelt sich erstmal um eine Wiederherstellung seiner irdischen Existenz. Aber die Auferstehung von Lazarus ist ein Vorausblick auf das, was kommen soll. Auf die Auferstehung Jesu zu Ostern, die sehr nah ist, und auf die spätere Auferstehung aller, die jetzt schon an Jesus glauben. Das ist mit Vers 26 gemeint, wo es heißt, wer lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Und die Auferstehung der Toten ist jetzt nicht mehr nur das Privileg der Gerechten, wie man im Frühjudentum geglaubt hat, sondern es ist das Privileg aller, die an Jesus glauben. Das ist jetzt neu, das ist der große Unterschied. Jesus sagt in Vers 25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Also Jesus bindet die Auferstehung an seine Person. Vom Tod auferstehen wird, wer an Jesus glaubt. Und deswegen sagt er auch dann später, also direkt davor dieser Grabhöhle stehen, sagt Jesus zu Martha, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Nun gehören ja Erfahrungen der Totenauferstehung nicht gerade zu unserem Alltag. Aber der Hereinbruch der Gegenwart in die Zukunft, das ist auch etwas, was wir im Hier und Jetzt erfahren können. Denn wer weiß, dass am Ende des Lebens nicht der Tod steht, sondern die Herrlichkeit Gottes, dass wir in Ewigkeit mit Gott leben dürfen, in seiner Herrlichkeit, der kann auch das Dazwischen genießen. Wir brauchen dann keine Angst haben, unser Leben lang. Und wir brauchen uns auch nicht vor der Realität zu fürchten und zu flüchten, wie das die Eintagsflieger und ihre Freunde machen. Sondern, um es mit den Worten von Benedikt Schwank zu sagen, das ist ein guter Johannes-Kommentator, der lebensvoll Glaubende wird auch durch den leiblichen Tod in seiner Lebensfülle nicht eingeschränkt werden. Das heißt, wenn wir um das Ende wissen und das Ende nicht der Tod ist, dann ist uns unglaubliche Fülle im Leben geschenkt. Ich biege ins Ende ein. Einer, der wusste, dass denen, die an Jesus glauben, am Ende ein Happy End versprochen ist, das war der Theologe und Barockdichter Paul Gerhardt. Der Großteil seines Lebens war vom Tod geprägt, vom 30-jährigen Krieg, Hungersnöte, Seuchen, Übergriffe von Soldaten. Als er 12 Jahre ist, stirbt sein Vater, 2 Jahre später seine Mutter. Als Paul 30 Jahre ist, stirbt sein Bruder. Seine erste Tochter stirbt nach einem halben Jahr. 3 von weiteren 4 Kindern sterben ebenso. Gerade mal ein Kind hat die Eltern überlebt und dann stirbt auch noch die Ehefrau. Also der Tod stand Paul Gerhardt ständig vor Augen. Und gerade deshalb mahnt er auch mit biblischem Realismus zur Klarsicht. Wir rennen, laufen, sorgen viel und ehe wir uns versehen, da kommt der Tod, steckt uns das Ziel und dann ist's geschehen. Weil das in unserer heutigen Lobpreiskultur nicht mehr so üblich ist, über den Tod zu singen, habe ich heute mal ein Paul-Gerhardt-Lied gewählt für nach der Predigt. Und noch ein anderes, moderneres Lied. Aber diese beiden Lieder sollen uns einladen. Unser flüchtiges Leben und dieses stetige Zugehen auf den Tod und unsere Sorgen in Gottes fürsorgliche Hand zu legen. Und uns gleichzeitig vor Augen führen, dass wir durch Jesus Zugang zur Herrlichkeit Gottes haben. Schon jetzt und dann in Ewigkeit. Amen.